Dieses eine Gericht. Der Podcast von Les Étoiles. Felix Zeifer spricht mit Spitzenköchen über das Gericht ihres Lebens.
Herzlich willkommen zurück zu Dieses eine Gericht mit. Heute mit Niklas Nussbaumer. Herzlichen Dank, dass wir hier bei dir im The Dune in Frankfurt sein dürfen.
Freue mich, dass ihr da seid. Schön dabei zu sein.
Dann, lieber Niklas, stell dich doch gerne mal unseren Zuhörern noch ein bisschen vor.
Ja, mein Name ist Niklas Nussbaumer. Ich bin 32 Jahre alt, gebürtig aus Ettlingen bei Karlsruhe und bin jetzt hier tätig seit letztem Jahr im The Dune in Frankfurt, dem neuesten Althoff-Hotel. Ich erzähle ein bisschen was über meinen Werdegang. Ich habe 2010 meine Ausbildung angefangen im Erbprinz in Ettlingen mit zarten 16 Jahren mittlerweile. Bin da in eine Welt reingekommen, die mich wahnsinnig fasziniert hat. Also mit 16 wusste ich noch nicht genau, was es ist, wie es ist. Ich durfte aber tatsächlich sehr, sehr schnell in der Ausbildung lernen, was tolle Gastronomie ausmacht. Ich habe wirklich ein fantastisches Handwerk gelernt mit Ralf Knebel, hatte ich einen Küchenchef, der ganz, ganz, ganz traditionell kocht. Und ja, ich eine Ausbildung genießen durfte, die es eigentlich nicht so oft in Deutschland gibt, weil wir einfach Wissen vermittelt haben, das wenige nur noch haben. Nach dem Erbprinz habe ich dann meine Wanderjahre angefangen. Ich bin war beim Boris Rommel in der Friedrichsruhe, durfte da die Patisserie leiten. Ich war unter anderem am Tegernsee. Ich war aber auch in Mannheim und habe dann im Schwarzwald 2020 meine erste Küchenchefstelle angetreten. Ja, und durfte da ein wunderbares Restaurant leiten, wo wir auch tatsächlich in kürzester Zeit viel Erfolg hatten, ja. Mehr, als ich mir damals zu träumen getraut habe.
In Zahlen?
Ja.
Du musst nicht ganz so zurückhaltend sein für alle Hörer.
Das ist die Bescheidenheit. Nein, wir haben im zweiten Jahr den zweiten Stern bekommen. Mit 29 wurde ich Koch des Jahres im Feinschmecker. Und ja, bin immer noch in meiner beruflichen Anfangskarriere. Und jetzt hier super happy in Frankfurt zu sein und ja, einfach so ein bisschen die neue Art von Gastronomie zu entwickeln, wie ich sie mir vorstelle, wie wir sie uns vorstellen. Einfach in so einem neuen, wunderbaren Haus ein bisschen voranzudenken, ein bisschen sich zu hinterfragen, was hat man früher gemacht, wie macht man es heute und wie wird man es vielleicht irgendwann in Zukunft machen. Und das ist natürlich, wenn man, ich sage jetzt mal von Grund auf, alles mitentscheiden kann, wahnsinnig toll.
Dann sind wir jetzt eigentlich, du hast gerade gesagt, was man in der Vergangenheit getan hat, in der Gegenwart, in der Zukunft. Ein wunderbarer Segway zu unserem einen Gericht. Ne? Der Podcast heißt ja nun mal nicht umsonst dieses eine Gericht. Welches Gericht hat dich in der Vergangenheit dazu bewegt, heute etwas so zu tun, wie du es tust oder vielleicht auch in der Zukunft etwas so zu tun, wie du es?
Das war für mich direkt von Anfang an klar. Das muss Brot sein. Brot ist für mich ein wahnsinnig wichtiges Element, auch im Restaurant. Brot ist einfach mehr als nur eine Zutat. Das ist für mich, also durch meine Familiengeschichte, ich komme ursprünglich aus einer Bäckerfamilie, mein Opa hat eine Bäckerei gegründet, ist es wirklich ein Teil meiner DNA. Es hat meine Sinne geschärft, es hat mich mein Leben lang begleitet, geprägt. Brot war immer allgegenwärtig. Brot war immer durch meine Familie in wahnsinnig hoher Qualität erreichbar und hat mir direkt irgendwie gezeigt, was man machen kann, wie man aus einfachsten Zutaten Großartiges entstehen lassen kann. Und das ist bis heute Teil meiner Philosophie und Teil meiner DNA. Es ist Mehl, Wasser, Salz, Zeit und natürlich wahnsinnig viel Wissen und Handwerk. Und das kombiniert, unterscheidet einfach zwischen gut, sehr gut und herausragend. Und ich glaube, dass das die Grundpfeiler sind in meiner beruflichen Karriere. Einfach versuchen, Wissen zu vertiefen, Zeit, Leidenschaft in Anführungszeichen normale Prozesse einfließen zu lassen und daraus Herausragendes zu schaffen.
Ja, du hast gesagt, dein Opa hat die Bäckerei damals gegründet. Das heißt, du bist dann als kleiner Hampelmann da schon rumgesprungen und hast auch mal irgendwie so in die Töpfe reingeguckt oder das frische Brot dann irgendwie von der Theke genascht? Oder wie kam dann dein erster Kontakt?
Leider war das tatsächlich so ein bisschen vor meiner Zeit. Also mein Opa hat 1951 die Bäckerei gegründet. Ich bin 93 geboren. Da liegen ein paar Jährchen dazwischen. Aber meine ganze Familie begleitet eine wahnsinnige Brotbäcker und Konditoren. Fast schon Dynastie. Also meine Cousins, meine Onkel tragen alle das Handwerk weiter. Und ich habe wahnsinnig viele Bäckermeister und Konditormeister im engeren Umfeld. Und ja, für mich ist das einfach, es war einfach in Anführungszeichen normal, auch wenn meine Eltern nichts mit der Bäckerei an sich zu tun hatten, war es immer normal, tolle Backwaren zu haben, bei meinem Onkel in die Bäckerei zu laufen, warme Brezeln aus dem Ofen zu essen und dieses ehrliche Handwerk von, man fängt bei Null an, erschafft was Tolles und ja, hat einfach dann ein Endprodukt, das besser ist als andere.
Und wenn wir das jetzt selber uns anschauen, wie du das heute machst, wir gehen ja dann auch in die Küche. Das wäre jetzt interessant für alle, die uns aktuell nur als Audio-Podcast folgen. Es gibt uns ja auch als Videopodcast. Jetzt wäre das vielleicht ganz interessant, auf den Videopodcast rüber zu springen, denn wir gehen jetzt mal in die Küche und schauen uns an, wie du das machst. Und ich würde dich bitten, erklär uns einfach so ein bisschen, was sehen wir denn da jetzt gleich?
Ja, wir werden auf jeden Fall sehen, wie wir das, wie wir den Teig zubereiten. Das ist wahnsinnig wichtig, wie lang man knetet, was für Mehle man benutzt. Wir sind lange in die Tiefe gegangen. Welche Mehle benutzen wir? Das ist ein Mehl aus dem Schwarzwald. Wir mischen Weizen- und Roggenmehl miteinander, um mehr Komplexität im Teig zu bekommen. Wir fügen sehr, sehr viel Altbrot hin, um mehr, ja, in der Küche würde man sagen, Umami zu erzeugen, weil man einfach schon dieses Doppelgebackene hat. Und natürlich, benutzen wir 100% Sauerteig. Sir Frederick, der Zweite, ja, das ist sein Name. Und auch das, ein Sauerteig trägt wahnsinnig zum Geschmacksprofil dazu bei. Und dann versuchen wir natürlich, eine Glutenstruktur aufzubauen über lange Knetezeiten, über verschiedene Stretch and Folds und natürlich über eine sehr, sehr lange Reifezeit. Also wir haben insgesamt vom Vorteig bis zum Brotbacken 48 Stunden, die natürlich Geschmack wahnsinnig wiedergeben, ja.
Ich durfte es ja schon probieren. Es liegt ja auch mit dem Brotgang, kommt ja noch so ein kleiner Brief an den Tisch. Wir wollen jetzt gar nicht zu viel anteasern. Was hatte es denn damit so auf sich? Wie kam da die Idee für?
Ja, natürlich ist es meine Familiengeschichte. Und was heißt natürlich? Das spiegelt so ein bisschen meine Familiengeschichte wieder. Wir nennen den Brief ganz, wir nennen den aus Liebe zum Brot. Und das ist so ein bisschen so eine kleine Liebeserklärung ans Brot. Natürlich mit meinem familiären Background, aber auch mit der Idee, was bedeutet Brot? In Deutschland ist es immer noch ein absolutes Grundnahrungsmittel. Mhm. Für mich ist es Teil meiner DNA. Es ist ehrlich, es ist rein, es kann Weltklasse sein, meiner Meinung nach. Und es spiegelt einfach so ein bisschen auch meine DNA, meine Identität wieder, wie wir Sachen benutzen und wie tief wir in Materien eintauchen, um sie zu perfektionieren. Weil es ist in Anführungszeichen nur Brot. Aber das Brot bei uns ist meiner Meinung nach was ganz Besonderes. Es bekommt einen besonderen Platz. Und genauso ist es auch mit anderen Lebensmitteln.
Ich meine, es ist ja nicht umsonst, dass man ins Ausland geht und man findet im Zweifel vielleicht eine französische oder eine deutsche Bäckerei, aber jetzt nicht unbedingt aus jeder unterschiedlichen Nationalität. Also ich meine, deutsche Bäckereien sind ja auch im Ausland schon sehr beliebt. Das ist ja irgendwo auch ein bisschen eine DNA der deutschen Gastronomiekultur irgendwie, dass wir einfach sehr viel Wert auf Brot und Bäckereihandwerk legen.
Auf jeden Fall, und das macht es ja auch so spannend. Also ich glaube, jeder, der schon mal längere Zeit im Urlaub im Ausland war, der vermisst's, ja. Und ich glaube, dem muss man auch ein bisschen was einräumen. Also zum Beispiel, ich habe direkt gesagt, wenn wir werden sein Brot nur mit Salzbutter servieren. Französische Salzbutter, ja. Weil sie noch ein bisschen besser ist als die deutsche, weil es da einfach Qualitäten gibt, die auch outstanding sind. Das hat bestimmt auch mein Opa so gemacht. Wenn er damals gewusst hätte, was es doch so auf der Welt gibt.
Man könnte ja jetzt meinen, okay, Gericht, irgendwie klassisch, was auf dem Teller am Ende landet. Hast du dann auch aus Brot mal ein Gericht gezaubert, wo du so sagst, okay, das bezeichnest du heute auch als Gericht?
Noch nie. Wir sind aber tatsächlich im Hintergrund gerade dran, mit Brot was ein Dessert zu entwickeln, wo ich sehr, sehr spannend finde. Aber für mich ist eigentlich das Brot sowas Wichtiges, sowas hat auch so einen wahnsinnig wichtigen Stellungswert bei uns im Restaurant, dass ich eigentlich auch versuche, das so rein wie möglich zu servieren. Also bei uns gibt's tatsächlich eine Scheibe Brot mit Butter. Das soll gar nicht despektierlich sein, sondern so ein bisschen eine Hommage an meine Vergangenheit. Und ja, das soll so rein wie möglich sein. Wir backen große Brote, weil die meiner Meinung nach besser schmecken. Und deswegen gibt's einfach eine Scheibe Brot mit Butter. Ja, und das auf vielleicht die beste Art und Weise. Aber genau, es ist einfach was sehr Reines, was Klares. Wir backen das Brot in Kiloleiben. Es braucht 50 Minuten im Ofen, weil auch tatsächlich sich einfach ein anderes Geschmacksprofil entwickelt, wenn das Brot längere Hitze hat. Und das meine ich noch nicht mal von außen, sondern auch innen drin, die Krume, die verändert sich einfach. Es macht einen Unterschied, ob ein Brot eine Kerntemperatur von 93 Grad über 10 Minuten, 20 Minuten oder 30 Minuten hat. Das in Anführungszeichen dunkelt auch nach innen nach. Deswegen wird ein Brötchen, das 17 Minuten im Ofen braucht, niemals so schmecken wie ein großes Brot. Mhm. Ja, und dadurch entwickeln sich ganz andere Sachen. Die Reife des Teigs. Wir backen, wir merken auch, wenn es ganz frisch aus dem Ofen kommt, dann hat es eine andere Säurestruktur. Es hat einen anderen Charakter. Es ist noch heller, gelber. Und wenn es dann mal 2-3 Stunden ruht und wir backen es dann kurz vorm Service nochmal auf, dann verändert sich's nochmal. Und das ist sowas. Ja, Brot ist faszinierend. Das ist eine eigene Welt, eine eigene Dynamik auch. Man richtet sich ja nach dem Teig. Ich kann ja jetzt nicht sagen, wir fangen jetzt um 8 Uhr an, kneten den Teig und um 14 Uhr ist er fertig, sondern man braucht eine Stunde länger, mal eine Stunde kürzer. Es verändert sich über Luftfeuchtigkeit, Temperatur und es ist so, ja, es ist einfach ein wahnsinnig spannendes Produkt, für das man natürlich ein gewisses Handwerk braucht und Wissen und ja, so ist es irgendwie mit allem. Nicht nur in der Küche, sondern ja, auch natürlich beim Backen.
Aber man merkt, die Leidenschaft ist ja schon auch da. Also, während
das du schon aus mir redest, raus,
ich wollte gerade sagen, während du schon drüber redest, man merkt, du bist da richtig noch so drin. Das heißt,
ja, es kribbelt richtig die Finger.
Ja, ja,
ich freue mich schon, wenn wir gleich.
das heißt, du backst auch hier tatsächlich das Brot noch wirklich von Anfang bis Ende komplett mit oder so, sogar ganz alleine oder was ist?
Nee, mit. Also ich habe mir da mittlerweile zwei Teammitglieder rangezogen, die das auch mitmachen, ist dann irgendwann so. Aber ich bin federführend dabei. Ich habe jedes Brot in der Hand. Ich bin bei der Teigzubereitung dabei. Ich forme jedes Brot selbst ab. Das ist tatsächlich mir ganz wichtig, weil nur dann ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Der Teig geht auf. Wir werden den dann ziehen, falten. Wir werden in Anführungszeichen Glutenstruktur aufbauen. Lassen den im Ganzen, also die Stückgare nennt man das, aufgehen bis zu einem gewissen Punkt. Und dann fangen wir an zu formen. Das Formen ist wahnsinnig, wahnsinnig sensibler Punkt, weil wir natürlich Spannung und Zug auf den Teig geben müssen, dass er am Schluss die Form behält. Wenn man zu viel Zug darauf gibt, verkleinert man und komprimiert die Poren. Wir wollen ein sehr luftiges, offenporiges Brot. Und natürlich ist es dann der wichtige Punkt, die Einschätzung des Teiges, wie lange er jetzt noch stehen muss, bevor er über Nacht ins Kühlhaus darf. Und das ist tagesformabhängig. Das liegt dann wirklich an, steht in der Küche irgendwo ein großer Topf auf, wo Luftfeuchtigkeit und Temperatur entsteht. Hat zufällig mal wieder in Frankfurt geschneit, was gerade hin und wieder passiert. Und oder funktioniert die Lüftung richtig? Haben wir auf einmal einen anderen Luftzug? Und das sind alles so Sachen. Und ja, wie bei einem Gericht, wie wenn ich am Pass stehe und das Fleisch nach vorne kommt, wenn ich die Soßen anrichte. Da geht's um Sekunden. Und beim anderen geht es auch um Sekunden, aber die muss ich dann in dem Moment noch definieren, weil braucht das Brot jetzt eine Viertelstunde noch draußen? Braucht es nur eine halbe Stunde? Oder lassen wir es lieber nochmal eine Stunde stehen und reizen das Ganze aus, ja. Ja, und das ist jedes Mal eine Challenge. Aber natürlich irgendwie eine mega Herausforderung jedes Mal und Faszination, ja.
Ja, ich meine, der Perfektionist kommt nicht nur auf den Tellern durch. Das macht man auch beim Brot. Kann ich auch bestätigen, es war definitiv wahrscheinlich eines der besten Stücke Brot, die ich bisher in meinem Leben gegessen habe. Also man merkt schon, dass diese Leidenschaft da auch einfach, ja, schon seit jeher da ist. Glaubst du, das ist was, wo du auch mal ein Gericht vielleicht draus zauberst? Also nicht nur die Scheibe Brot mit Butter, sondern wo du wirklich sagst, okay, wir bauen mal ein Gericht daraus?
Also ich glaube, die Scheibe Brot mit Butter, die wird es immer geben, weil das ist, ja, das ist es einfach für mich, das ist das Ding. Aber also tatsächlich sind wir natürlich hinten dran immer am Überlegen. Wir machen viel Research, wir unterhalten uns im Team viel und es gibt schon Pläne für ein Gericht. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber es soll eventuell mal ein Dessert mit Brot geben. Wir haben ja natürlich, was mir natürlich auch eben so ein bisschen meine Philosophie ist, wir versuchen immer um die Ecke zu denken. Wir versuchen, ja, mit Lebensmitteln gut umzugehen. Wir benutzen ja deshalb auch viel Altbrot, nicht nur, weil es wirtschaftlich ist, ist natürlich toll, aber es bringt auch was, es bringt Mehrwert, es bringt dem Brot was. Und jetzt ist natürlich die Überlegung, was kann man daraus noch gewinnen? Und wir sind jetzt gerade so in den Startlöchern, um am Überlegen, Brotmiso herzustellen. Vielleicht für ein Dessert. Einfach mal ein bisschen auszuprobieren. Was für Möglichkeiten habe ich? Und was bietet mir Brot eigentlich überhaupt? Ich meine, wir haben Kohlenhydrate, wir haben dadurch Zucker. Wir haben alles, was man eigentlich gut braucht, um andere Prozesse anzustoßen. Und da sind wir jetzt gerade, wir stehen noch ganz in den Anfangs-Startlöchern. Aber ich bin gespannt, wohin uns das bringt, ja.
Ich meine, in der alkoholfreien Getränkebeleitung hattet ihr zum Beispiel schon was
mit
Brot drin. Das war sehr spannend.
Ja, da gibt es unseren Brot-Kombucha. Auch aus 100% aus einem Sauerteig gewonnen. Was auch ganz, ganz, ganz spannend ist. Also dieses leicht hefige, tiefe, röstige Umami. Ja, stimmt. Das wäre mir fast... habe ich tatsächlich nur kurz über die Küche nachgedacht. Aber natürlich ist es auch was wahnsinnig Spannendes. Und auch wieder was, dieser Kombucha plus Brot, das funktioniert einfach. Das sind, du hast die Kohlenhydrate, du hast die Zucker, der arbeitet wunderbar. Und der entwickelt auch eine ganz, ganz, ganz feine Säure, die gar nicht so Kombucha-typisch ist, sondern mehr so dieses teige Umami, sage ich, mal mitbietet.
Uns hat sogar fast schon, ich sag mal, so ein Traubenaroma schon mitgegeben.
Ja. Also
das, ne, Briochige, was man dann wieder vom Champagner kennt, ne, kommt dann auch wieder durch die Brotnoten, kommen da irgendwie schon Bezüge irgendwie im Kopf dann zu bekannten anderen.
Ja, da haben wir natürlich diese wunderbaren Milchsäurebakterien, wo wir aber probieren, natürlich die irgendwie in gewisser Art und Weise einen Zaun zu halten. Aber ja, es ist einfach, wie du sagst, das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Gericht und Getränk.
Dass Brot bei dir ein wichtiger Teil der Küche ist, ist irgendwie anhand der Vergangenheit natürlich relativ logisch. Aber es gibt ja in den deutschen Fine-Dining-Gastronomien sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Teilweise wird es komplett weggelassen inzwischen. Teilweise kriegt man noch einen Brotwagen mit 30, 40 Sorten, teilweise in-house, teilweise zugekauft. Wo siehst du da so die Gastronomie in Deutschland?
Ja, ich glaube, das ist, wenn man das jetzt witzigerweise auf so einen Mikrokosmos sich reduziert, zeigt das eigentlich die wahnsinnige Spannung, die wir in Deutschland haben. Es gibt wahnsinnig unterschiedliche Konzepte, jedes steht für sich und jedes macht es ein bisschen anders. Wir haben, wie du schon gesagt hast, Brot in verschiedenen Inszenierungen, in verschiedenen Formen, klein, groß. Jeder hat seine Philosophie und jeder hat auch, eine Idee dahinter, warum er was so macht. Und ich glaube genau, das ist tatsächlich was ganz Spannendes, was die deutsche Gastronomie meiner Meinung nach aktuell so ein bisschen prägt, weil wir haben eine Top-Gastronomie in Deutschland. Wir sind, was Fine Dining angeht, was gehobene Gastronomie angeht, wirklich tipptopp aufgestellt, aber auch sehr individuell. Und es gibt, ich glaube, jeder kann sich als Gast, hat er das Privileg, sich in Deutschland selbst rauszupicken. Was finde ich denn gut? Mag ich das eine Brot von mir? Mag ich ein kleines Brötchen? Mag ich den Brotwagen? Oder verzichte ich lieber auf Brot? Und genauso ist es in der ganzen Bandbreite der Spitzengastronomie. Mag ich die traditionelle Küche? Mag ich klassisch-französische Küche? Mag ich asiatische Küche? Mag ich das Sushi-Sterne-Restaurant? Und das zeigt einfach so ein bisschen, wie vielfältig mittlerweile Deutschland ist und wie viel spannende Sachen es gibt. Allein hier in Frankfurt ist es ja wirklich absurd. Wir haben vom La Fleur, die klassisch-französisch kochen, über Joachim Busch im Rausch, der eine wahnsinnig innovative, moderne Küche anbietet. Wir haben vegane Sterne-Gastronomie, über Seven Smalls, aber es gibt auch japanische Küche. Und es zeigt einfach, wie vielfältig, wie toll Gastronomie mittlerweile in Deutschland zelebriert und gelebt wird.
Findest du auch, dass die deutsche Sternegastronomie jetzt, ich sag mal, in einem internationalen Vergleich, auf welchem Level findest du, bewegen wir uns da aktuell?
Oh, ist natürlich für mich schwierig einzuschätzen. Ich gehe zwar natürlich gerne essen, aber da traue ich mir nicht zu, dass ich da wirklich ein Statement abgebe. Aber ich glaube, wir müssen uns nicht verstecken. Das ist so das, was ich sage. Ansonsten, glaube ich, ist mal meine Meinung, nicht so relevant und genau, und vielleicht auch, nicht so, wie das andere beurteilen können.
Ja, ich meine, Michelin Guide selber bei der Verleihung letztes Jahr hat ja schon auch gesagt, dass die deutsche Messlatte sehr hoch ist.
Und klar, wir stehen ja auch für Genauigkeit, Timing,
Präzision,
Pünktlichkeit, hilft alles mit.
Die ganzen deutschen Tugenden sind in der Sternegastronomie nicht so verkehrt. Ich glaube, das eine, was vielleicht, aber ich würde sagen, da haben wir einen ganz guten Weg genommen, vielleicht so die Kreativität. Ne? Manchmal hatte man das Gefühl, man konnte in viele Sterne-Gastronomien gehen und die Menüs waren halt produkttechnisch und auch technikentechnisch sehr, sehr ähnlich. Aber man hat schon das Gefühl, dass diese Bewegung so ein bisschen mehr zu Individualität geht, mehr zu, man hebt sich voneinander ein bisschen mehr ab, man versucht unterschiedliche Einflüsse ein bisschen mehr auch aufzugreifen. Du hast es gerade gesagt, vegetarisch, vegan, japanisch. Ne? Also ja. Die Vielfalt wird, glaube ich, etwas größer so.
Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also ich glaube, da ist die deutsche Fine-Dining-Szene auf jeden Fall auf einem Mega-Weg.
Kurzer Werbeblock zwischendrin. Bei uns bei Les Étoiles geht es natürlich immer um richtig gutes Essen. Und was gehört bei richtig gutem Essen dazu? Genau, richtig guter Wein. Oft das Problem ist, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Die Weinauswahl ist nahezu unendlich. Und man will sich vielleicht nicht durch stundenlange Beratung oder endlose Listen in Online-Shops quälen. Und genau dafür gibt's Feinwein. Die Feinwein-Editionen sind Boxen von Spitzenweingütern aus ganz Europa. Mit 6 Flaschen kuratiert und perfekt auf die Saison abgestimmt. Aber es bleibt nicht nur bei der Flasche Wein. Bei jeder Box, bei jeder Flasche sind noch Videos vom Kellermeister dabei, Servierempfehlungen, Hintergrundinfos. So kann man etwas erleben. Das Ganze kommt außerdem in dieser super edlen schwarzen Geschenkverpackung und macht wirklich was her. Und jetzt sage ich, schaut einfach noch auf der Webseite vorbei. Mit dem Code PODCAST20 könnt ihr 20% auf die aktuelle Edition sparen. Probiert die Sommeredition aus. Uns hat sie gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Damit ist die Werbung vorbei. Und jetzt noch viel Spaß mit der restlichen Folge.
Ich meine, Les Étoiles begleitet dich ja auch schon ein kleines bisschen. Wir durften ja schon ein paar Menüs von dir probieren. Das aktuelle Menü im The Dune, definitiv eine Bombe, durften wir auch schon probieren. Dementsprechend, du hast schon Entwicklung angesprochen. Wo geht's denn so für dich hin? Wie entwickelst du deine Teller denn inzwischen vielleicht auch gerade unter dem Aspekt, wie du es gerade gemeint hast, so ein bisschen reduzierter, weniger Zutaten und aus wenigen Dingen kann eigentlich was richtig Gutes entstehen?
Ja, also ich glaube, grundlegend bin ich, ich sage immer, ich bin ein bisschen erwachsener geworden. Natürlich prägt einen die Zeit davor und wir hatten aber, meine Partnerin Lea und ich hatten einen kleinen Break, bevor wir hier nach Frankfurt gekommen sind, wo man natürlich viel Revue passieren lässt. Man macht sich viel Gedanken, was habe ich gemacht in der Vergangenheit, wo bin ich, habe ich mich vielleicht ein bisschen verkünstelt. Und ich sage mal, mit so einem Neustart war natürlich die Intention direkt, das Profil zu schärfen, nochmal in sich zu gehen und sich ja wirklich Gedanken darüber zu machen, was habe ich gemacht. Und ich glaube, daraus ist eine erwachsenere Version von mir selbst geworden. Also ich habe das kulinarische oder meine kulinarische Handschrift ein bisschen nochmal nachgezogen. Bin einfach in mich gegangen, habe überlegt, was war denn jetzt wirklich relevant, was war nicht relevant und mich nur noch auf die relevanten Sachen konzentrieren. Also die Teller sind noch schnörkelfreier, es wird noch mehr Wert auf Produkt gelegt, auf Produktküche, was mir ganz wichtig ist. Und ja, auch so dieses, was bedeutet denn Produktküche? Produktküche bedeutet für mich, natürlich tolle Produkte zu kaufen. Das steht natürlich an erster Stelle, die müssen von außergewöhnlicher Qualität sein. Mhm. Aber damit endet das nicht für mich. Produktküche bedeutet auch für mich, was kann ich mit Produkten machen? Gutes Beispiel ist unser Kaisergranat. Ganz, ganz wunderbares Gericht, das wir seit Anfang an hier im Legion im Menü haben und wahrscheinlich auch ein bisschen bleiben wird, so wie die Resonanz der Gäste ist.
Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
Da ist es natürlich wahnsinnig spannend, weil wir kaufen ein Tier und schaffen es, 3 Gerichte rauszubekommen. Und für mich ist das eigentlich eine Art von Produktküche, die wir uns selbst irgendwie erarbeitet haben, die natürlich sich über die Jahre immer weiterentwickelt hat. Aber ein Langustin hat nun mal verschiedene Teile. Wir Wir haben natürlich die Langoustine an sich als Gericht im Menü, als Zwischengang. Aber wir lösen die Scheren aus. Wir machen einen kleinen Salat in einem wunderbaren Tartlet. Wir kochen aus den ganzen Schalen Essenzen. Dies zum Aperitif als, ich sag jetzt mal, kleine Süppchen oder wie ein, eigentlich eine kleine Teezeremonie gibt. Und so bauen wir ein bisschen Dramaturgie auf und versuchen einfach, das Produkt im Ganzen zu sehen. Ich meine, das ist ja was, auch wieder wie Brotbacken, was ganz Irrtümliches. Man kauft ein ganzes Hühnchen, so haben wir sie mal verglichen, man kauft ein Hühnchen und natürlich besteht das Hühnchen nicht nur aus einer Brust, sondern es gibt einfach Nebenprodukte, die anfallen und wir versuchen den Nebenprodukten den Platz zu geben, den Raum zu geben, nicht nur ein Nebenprodukt zu sein, sondern in dem Moment ein Hauptakteur. Und ich glaube, dass das wirklich unsere Küche wahnsinnig spannend macht und uns als Köche tatsächlich auf eine ganz tolle Art und Weise fordert, weil es halt nicht nur dieses, man benutzt jetzt einen Teil von einem Tier, sondern wir versuchen natürlich immer um die Ecke zu denken und versuchen, was können wir hiermit machen, was gibt es, was gibt uns das Produkt vor und wie können wir das verarbeiten. Und das ist ein wahnsinnig spannender Teamprozess, weil es alle fordert und neue Sachen entstehen lässt. Manchmal auch ganz altertümliche Sachen wie Terrinen, Pasteten, wo man natürlich wunderbar Produkte verarbeiten kann.
Ja, du hast gerade Team angesprochen. Ich meine, ihr seid ja jetzt hier auch ein paar Leute in der Küche.
Ja.
Wie groß ist denn so der Teamprozess eigentlich dann hinten dran? Also wie viel Input ist von verschiedenen Stellen? Schreibst du das Menü komplett alleine? Seid ihr da sehr viel im Austausch? Wie läuft das bei euch?
Wir sind sehr viel im Austausch. Also natürlich jetzt das Opening, da war natürlich ich federführend. Hab das erste Menü geschrieben. Aber ansonsten haben wir wirklich eine tolle Teamkultur. Wir treffen uns einmal im Monat, treffen wir uns zum Kaffee trinken. Da darf jeder Gerichte vorschlagen oder Komponenten, je nachdem natürlich auch ein bisschen positions- und erfahrungsabhängig, wie viel er einbringen kann in seiner Situation. Und dann planen wir die nächsten 4 Wochen. Und also zum Beispiel der Chef der Party sagt, hey, der Dirk, ich möchte jetzt die und die Soße machen, die ist ultra cool, ultra geil, das zeige ich dem Team. So, dann wird das getaktet in die nächsten 4 Wochen, wird gemacht und 4 Wochen später haben wir dann wieder ein Team-Meeting, wo wir dann Revue passieren lassen, was haben wir getestet, was können wir damit machen und vielleicht ein Sous-Chef präsentiert auch ein ganzes Gericht. Und dann wird das zusammengebastelt und so werden wir in Zukunft neue Gerichte entwickeln und im Team erarbeiten.
Das heißt, wechselt ihr beim Menü dann auch immer punktuell einzelne Gerichte eher aus? Genau. Oder habt ihr so ein, also es ist immer so ein wandelndes Menü, was einzelne Positionen immer wieder austauscht, aber jetzt nicht Frühling, Sommer, Herbst, Winter, der Klassiker, irgendwie 4-mal im Jahr saisonal bedingt ein neues Menü, sondern mal geht das, mal wechselt das.
Genau.
Kaisergranat bleibt vielleicht ein bisschen länger auf der Karte.
Vielleicht, ja. Fingers crossed. Nein, genau so werden wir es machen. Wir wollen so ein bisschen, natürlich werden wir mit dem Zügel in der Natur arbeiten und natürlich gibt es immer wieder Momente, wo mehr getauscht werden muss, weil es Frühling ist, weil der Sommer anfängt, weil wir auf andere Produkte zugreifen können oder andere Produkte auslaufen. Aber eigentlich möchte ich so ein bisschen auch wieder diese The Dune einspielen lassen. Auch die Düne ist immer in Bewegung. So wollen wir auch immer in Bewegung sein. Wir wollen nie stagnieren. Wir wollen immer in Veränderungen leben und immer im Fortschritt leben und immer ein bisschen vorangehen, ja.
Habt ihr, wenn du jetzt von Fortschritt, habt ihr auch schon so die ersten, ich meine, es ist jetzt noch sehr, sehr frisch, aber habt ihr schon in den Menüs jetzt schon die ersten Änderungen auch schon direkt live schon umgesetzt nach Rückmeldungen? Also so im Sinne von, okay, das oder das ging raus und dann, das kam super an, okay, das verbessern wir nochmal hier oder da machen wir nochmal das. Ist das so ein wirklich direkt von Punkt Null an der Prozess oder sagt ihr, okay, wir starten jetzt erstmal ganz entspannt, wir machen ein Menü und dann startet das so Stück für Stück?
Nee, ich glaube, wir haben natürlich direkt umgesetzt. Also ich bin da jemand, ich bin ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch. Fällt mir schwierig und da kann es sein, dass wir es heute so machen, morgen machen wir es so und übermorgen habe ich aber die nächste Idee. Und eigentlich geht es, auch wenn wir Gerichte natürlich immer wieder rausnehmen und neue ersetzen, arbeiten wir permanent bis zum letzten Tag, wo das Gericht im Menü ist, am Gericht. Und wenn jemand eine bessere Idee hat, wenn wir eine andere Anrichteweise haben, dann wird es immer tagesaktuell nachgezogen, justiert. Und ich glaube, so muss man auch arbeiten. Alle Produkte sind jeden Tag ein bisschen anders. Wir müssen uns immer wieder auf verschiedene Situationen einstellen. Und das ist für mich immer ganz wichtig, immer möglichst viel Input auch zu geben und flexibel zu sein, ja. Weil nur das dann tatsächlich in einem starren System, natürlich, dass es ist, die Flexibilität aber die letzten paar Prozent meiner Meinung nach noch rausholen kann.
Das heißt, du stehst auch selber noch schon sehr viel mit in der Küche oder ist es mehr ein Drüberschau?
Nein, also ich stehe schon viel mit drin. Klar, habe ich ja auch eine andere Verantwortung und muss mich auch um andere Sachen kümmern, aber ich schaue, dass ich zum Beispiel, ich sage jetzt mal, meine ringsrum Aufgaben erledige, bevor mein Team da ist und dass ich da mit dem Team möglichst viel Zeit in der Küche verbringe, Sachen mache und dass wir auch immer, dass ich immer weiß, was passiert und immer mit irgendwie ja dabei bin. Klar, kann ich jetzt nicht mehr hier alle Soßen selber kochen oder jeden Fisch filetieren. Aber dafür habe ich ja auch ein Team, dafür habe ich ganz tolle Mitarbeiter, die mir wirklich viel abnehmen, weil es natürlich mit 45 Sitzplätzen, 5 Tage die Woche, ist es natürlich nicht möglich, alles alleine zu machen. Das hat sich da natürlich schon verändert und so verändert man sich ja natürlich auch als Mensch und muss ja mehr Führung übernehmen und anders führen.
Mhm. Ja, du hast gerade angesprochen, 45 Sitzplätze. Wir sitzen ja selber auch gerade im The Dune. Das hier ist für alle, die jetzt den Videopodcast wieder sehen, wo wir gerade sitzen, ist eigentlich ein zentraler Punkt eures Restaurants. Man läuft eigentlich auf diesen Tisch hier sogar zu, wenn man ins Restaurant reinläuft. Erzähl mal ein bisschen über das The Dune. Das ist ja noch niegelnagelneu. Man könnte fast sagen, an den ein oder anderen Stellen kann man noch die Preisschilder.
Ja, tatsächlich. Die sind zum Glück alle abgemacht worden. Aber genau, also wir haben am 4. Dezember haben wir offiziell eröffnet. Sind hier im The Florentine, dem neuesten Althoff Collection Hotel in Frankfurt am Main. Und ja, wir haben hier ein wirklich wunderbares, modernes Fine Dining Restaurant, wo wir ein Menü anbieten, aber auch gerne Gäste willkommen heißen, die immer nur auf eine Kleinigkeit vorbeikommen wollen, was, glaube ich, gerade in so einer Weltstadt wie Frankfurt essentiell ist. Also mir war es immer wichtig, wenn ich jemals die Möglichkeit bekomme, ein Stadtrestaurant zu betreiben, war mir immer klar, ich möchte auch was für die Menschen in der Stadt machen. Ich möchte einen Anlaufpunkt machen, ich möchte natürlich einen Ort des Genusses schaffen und von großer Kulinarik, was auch meinem Anspruch gerecht wird. Aber ich möchte auch, dass Menschen aus der Stadt wissen, hey, ich kann ins The Dune kommen, ich kann auch mal vorbeikommen, kann eine Kleinigkeit essen. Ich bin nicht gezwungen, ausschließlich das Menü zu essen, sondern wir haben so eine kleine Karte, wir haben eine Lounge, da kann man für eine wunderbare Kaviarwaffel für Hauptgänge vorbeikommen. Man kann aber auch einfach ein paar Austern oder ein Dessert teilen und einfach eine schöne Zeit haben. Und ich glaube, das ist auch was, das es nicht so oft in Deutschland gibt. Einfach so ein Zufluchtort für gute Gastronomie. Für Top-Gastronomie sogar. Im besten Fall.
Top-Gastronomie kann man definitiv bestätigen hier, ja.
Ja, und genau, das ist eigentlich das, was wir bieten möchten. Und für Gastronomen wie uns ist es natürlich auch wahnsinnig schön, ein Standpublikum zu haben. Es ist natürlich schön, immer einen Wechsel zu haben und immer andere Charaktere zu haben. Und es ist wahnsinnig spannend, nie zu wissen, was abends und was für Art von Menschen einen erwarten. Aber es ist natürlich auch schön, Menschen zu haben, die immer wieder zu einem kommen. Die wissen, da ist es einfach toll. Und die Mischung macht's. Und genau diese Mischung wollen wir hier schaffen und wollen einfach, ja, einen Ort schaffen, der vielleicht, ja, einfach dafür steht, dass man das Genuss auch nicht unbedingt maximale Zeit braucht.
Ja, und ich meine, du hast ja diese Mischung allein schon dadurch, dass ihr auf der einen Seite seid ihr natürlich ein Stadtrestaurant, auf der anderen Seite aber auch ein Hotelrestaurant. Das heißt, ihr habt Hotelgäste, die wechseln relativ häufig. Genau. Ne? Da kommt dieses schöne wechselnde Publikum rein. Dann habt ihr die Stadtgäste, die, ich sag jetzt mal eher dann vielleicht so ein bisschen die Stammgäste werden.
Ja.
Also ich glaube, die Mischung ist ja durchaus da. Hast du da auch eine Präferenz, also dass du sagst, ihr wollt auch von der Karte her immer so aktuell bleiben, damit es eben gerade für die Stammgäste interessant ist, regelmäßig wiederzukommen, weil oft, ne, wenn man 2-3 Mal das gleiche Menü dann vielleicht schon gegessen hat und in 2-3 Monaten kommt erst das neue, dann sagt man, dann komme ich vielleicht erst im Mai.
Auf jeden Fall, ja, das ist natürlich auch in der heutigen Welt, wie schnell sich alles bewegt, um uns herum. Wir merken es vor allem hier in Frankfurt, natürlich ist eine Stadt, die wahnsinnigen Puls drauf hat. Da darf man auch nicht in Vergessenheit geraten. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt 3-4 Menüs im Jahr, ich glaube, dann wird man schon bei vielen unterm Radar fliegen und deshalb auch dieses immer in Bewegung bleiben, immer mal wieder was Neues machen. Es ist ja nicht schlimm, jetzt sage ich jetzt mal als Gast, oder ich empfinde es persönlich nicht als schlimm, wenn ich nach 8 Wochen komme und esse und bekomme 60-70% neue Gerichte. Das ist ja toll. Sehr
gigantisch.
Genau, genau. So. Das ist ja eine ganz andere Flexibilität. Und ja, und deshalb versuchen wir so ein bisschen auch wirklich den Puls hochzuhalten, auch bei uns, dass wir ja immer wieder was Neues haben, immer mal wieder was Neues kreieren. Es muss natürlich auch immer unserem Anspruch genügen, muss eigentlich immer noch ein ganzes Stückchen drauf sein. aber ja, einfach, man will nicht in Vergessenheit geraten. Und ich glaube, in so einer schnelllebigen Stadt, da muss man auch was bieten, ja.
Hast du das Gefühl, dass das generell so ein bisschen in der deutschen Gastronomie aktuell mit den, es entwickelt sich immer mehr zu den Menüs, dann gibt's wieder ein paar, die sich abspalten und sagen, ah, wir brauchen eigentlich wieder à la carte Optionen, damit die Gäste eben mehr Optionen haben. Wo hast du das Gefühl, bewegt sich das gerade irgendwie so hauptsächlich hin?
Ich glaube, man ist eigentlich gerade so ein bisschen im Zwiespalt. Also seit Jahren ist ja dieses Menüthema sehr, sehr prägnant und viele machen das. Ich habe das ja auch Jahre davor gemacht. Es kommt natürlich immer viel auf den Standort des Restaurants an und man muss auch wissen, wo man ist und was man anbieten muss. Also ich glaube, man muss da auch einfach eine gute Marktanalyse betreiben. Das haben wir gemacht und deshalb kann ich für uns sprechen, dass, glaube ich, die Mischung bzw. die Alternative zum Menü, einfach in unsere Lounge zu kommen, geile Sachen zu essen, Spaß zu haben, ein bisschen Wein zu trinken, schon sehr gefragt ist. Und dass da auch wirklich Interesse besteht und auch Hotelgäste natürlich sagen so, heute reisen wir spät an, wir sind vielleicht, das Flugzeug hat irgendwie Verspätung, wir kommen halt erst um 20 Uhr, wir essen eine Kleinigkeit und morgen machen wir dann das große Menü. Toll. Ist ja auch super, dass wir die Möglichkeit haben, Gäste zweimal hintereinander zu begrüßen.
Ja, um den Podcast vielleicht nochmal abzuschließen, dieses eine Gericht, das Brot steht bei dir ja heute immer noch eigentlich ja fast genauso auf der Karte. Und der Brotbrief, der dabei ist, ist ja auch was sehr Persönliches. Ich meine, wir haben ihn gestern auch schon lesen dürfen. Was steht denn im Brief?
Ich glaube, der Brotbrief, das ist eine kleine Geschichte über die Liebe zum Brot. Von mir selbst geschrieben, mit bisschen Werten, mit Philosophie, aber natürlich auch mit vielen Gedanken von mir, einer persönlichen Message. Ich glaube, um die aber richtig erleben zu können, da müssen Sie, liebe Hörer, zu uns ins Studio nach Frankfurt kommen, weil das einfach jetzt vorzulesen oder zu transportieren, glaube ich, wird der Sache nicht gerecht werden, sondern man muss hierher kommen, man muss das Brot zelebrieren und muss es einfach hier in dem, ja, in der Atmosphäre erleben, wie das so ist und wie das, was das mit einem macht.
Ja. Habt das angeteasert bekommen. Ja, ich kann es nur bestätigen, es ist ein sehr, sehr schöner Brief. Es ist auf jeden Fall auch was ganz Besonderes. Hat man auch so noch, also habe ich persönlich auch so noch nie erlebt. Dementsprechend, ich kann es nur allen empfehlen. Niklas, ganz, ganz großes Dankeschön, dass wir hier heute bei dir sein durften, auch gestern bei dir sein durften.
Vielen Dank, dass ihr da wart.
Und dann hoffe ich, ihr hattet heute Spaß bei unserer Folge Dieses eine Gericht mit Niklas Nussbaumer und dem Thema Brot. Und hört gerne wieder rein in 2 Wochen, wenn es in die nächste Folge geht. Und bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß bei der Nachhausefahrt, auf der Couch, was auch immer ihr gerade macht, während ihr den Podcast hört oder im Bestfall seht. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Ja, danke, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst. Und solltet ihr auch einen Koch oder eine Köchin haben, bei denen euch interessieren würde, welches Gericht sie denn am meisten geprägt hat, dann schickt uns gerne den Namen. Wir schauen, dass wir sie für euch in den Podcast holen können. Dann wollen wir uns auch bedanken beim Großen Guide für die Unterstützung unseres Podcasts und freuen uns, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören, wenn es heißt, Dieses eine Gericht, der Podcast von Les Étoiles.